Also ich beginne mit einem Vorbild und einem Vorblick. Und noch vorher möchte ich eine Richtigstellung vornehmen. Ich habe vorhin nämlich etwas gesagt, wofür ich keine Kompetenz habe, und das sind mir die Gäule durchgegangen. Ich habe nämlich, ich danke dem Bruder, der da hinten saß, für die Korrektur. Ich habe behauptet, dass das Gesundheitswesen auf privater Grundlage billiger arbeiten würde als auf staatlicher Grundlage. Das ist nicht ausgemacht, dafür habe ich keine Kompetenz. Diese Aussage möchte ich zurücknehmen. Wenn das Gesundheitswesen in staatlicher Hand ist, dann kann es besser sein, aber es muss nicht besser sein. Wir sehen in China, dass es auch missbraucht werden kann, um Einzelnen den Zugang zu Gebäuden, Städten, ganzen Städten oder so weiter zu vermeiden. Also ich möchte diese Sache, wo ich zu weit gegangen bin, gerne zurücknehmen und bitte um Entschuldigung. Jetzt das Vorbild. Wir sehen hier zunächst das Justitia-Bildnis am Basler Rathaus. Wir sehen hier die Allegorie eines guten Staates. Diese Justitia hat das Schwert und die Gebote Gottes in der Hand. Mit der gleichen Hand, mit der sie die Gebote hält, hält sie auch die Richterwaage. Mit anderen Worten, sie richtet anhand der göttlichen Gebote, nicht anhand ihrer eigenen, neu erfundenen Moral. Und die Augen sind geradeaus über den Betrachter hinweg gerichtet, vielleicht ein Zeichen ihrer Unbestechlichkeit und Unparteilichkeit. Man könnte die ganze Menschheitsgeschichte darstellen als Kräftemessen zwischen dem einzelnen Menschen und seiner Einbettung in größere Einheiten. Bruder Stepp hat es bereits erwähnt. Und wir haben uns heute die biblischen Grundlagen vergegenwärtigt. Wir haben die Befreiung gesehen, die dem Gottesvolk durch eine Obrigkeit zuteil wird, die sich Gott unterordnet und nicht ihm unterstellt. Durch die 10 Gebote, die Sinai-Offenbarung, die Herausführung aus dem totalitären Staat besiegelt. Wir haben außerdem gesehen, wie sparsam und fokussiert die christliche Erwartung an die Obrigkeit aussieht, nämlich ausgerichtet auf die Sicherheit von Recht, Ordnung und Frieden. Da die Fragestellung also so weit gefasst ist, bleibt es mir nur möglich, Ihnen in wenigen Schlaglichtern solche geschichtlichen Situationen in Erinnerung zu rufen, an denen das Verhältnis von Obrigkeit und Gemeinde, Staat und Kirche deutlich wird. Wir haben nach dem Vorbild eine Hinführung, dann ein Schlaglicht konstantinische Wende und Mittelalter, dann Reformation und Deformation, vor allem Luther und Calvin, und dann ein paar Schlaglichter aus dem Weg zum starken Staat in der Neuzeit aus verschiedenen Ländern. Und schließlich ein paar Beispiele für den christlichen Widerstand, Beispiele aus Theorie und Praxis. Am Ende die Ergebnisse. Nun die Hinführung. Ein aktuelles Ereignis. Heute vor genau einem Monat starb die englische Königin im Alter von 96 Jahren und nach über 70 Dienstjahren. Da meine Frau und ich während der Begräbnisfeierlichkeiten zufällig selbst in London waren, erhielten wir einen lebendigen Eindruck von der Befindlichkeit dieses Volkes in seiner Monarchie. Es ist eine Befindlichkeit, die in hiesigen Gefilden undenkbar geworden ist. Ja, es gab sie dann und wann bei guten Königen, denen ihre Untergebenen gerne gedient haben. Doch die Anhänglichkeit der Briten an ihre Königin haben wir als umwerfend erlebt. Sie hatte sich durch einen jahrzehntelangen hingegebenen Dienst ausgezeichnet und sich zu ihrer christlichen Verwurzelung offen bekannt. Ihre eigene Krönung hatte sie als echtes geistliches Ereignis verstanden und sich davon auch tragen lassen. In den persönlichen Begegnungen, so wurde vielfach berichtet, hat sie immer dafür gesorgt, dass die Menschen nicht in Ehrfurcht zurückweichen, sondern sie hat versucht, Nähe herzustellen und die Distanz zu überwinden. Damit war sie ein gewisses Abbild jenes guten Königs, des guten Hirten, der nicht Leben und Wohlstand des Volkes für sich nimmt, sondern der sein Leben für sein Volk gibt. Und die Verehrung kommt ja in ganz vielen Zeichen zum Ausdruck hier bei diesen, ich sag's mal, Devotionalien, sind die Leute bereit, für eine Blechdose mit dem Bild der Königin doch ziemlich viel Geld hinzulegen. Eine zweite Beobachtung machte Erstaunen. Die alte jüdisch-christliche Königs- und Thronsymbolik war mit einem Mal wieder präsent, und zwar vor den Augen der ganzen Welt. Obwohl nur noch ein kleiner Teil der Briten zur Anglican Church of England gehört, stört das offenbar nur sehr wenige. Die verstorbene Königin transportierte auf ihrem Sarg die Insignien ihrer Herrschaft, Krone, Erdapfel und Kreuz zum Altar. Sie wurden also vom Sarg genommen und, wie man hier sieht, dann auf den Altar gelegt, symbolisch Gott zurückgegeben, von wo sie dann wieder genommen und dem neuen König übergeben werden. Und damit wird bezeugt, wahre Herrschaft kommt von Gott und bleibt unter Gott. Und das ist übrigens auch auf dieser Kuppel des Berliner Schlosses der gute Sinn, wenn dort die Herrschaft Jesu Christi und die Alleinzugänglichkeit Gottes durch Jesus Christus bekannt wird, nicht als Herrschaftsanspruch des Christentums, nicht Bruder Steb, sondern als Selbstunterordnung des Herrschers an dieser Stelle unter den himmlischen König. Also hier auch wird bezeugt, wahre Herrschaft kommt von Gott und bleibt unter Gott. Sie ist verliehene Herrschaft, wird einmal entzogen, jedem menschlichen Herrscher, denn es gibt nur ein ewiges Reich, das Reich Gottes und Jesu Christi. Trotz aller Qualitäten hat freilich auch Elisabeth ein Problem nicht beseitigt, das am Beginn der anglikanischen Kirche im 16. Jahrhundert aufgetreten war. Ihr Vorgänger Heinrich VIII. Wurde ja vom Parlament dazu bestimmt, 1531 Supreme Head in Earth of the Church of England zu sein, also das höchste Oberhaupt der Kirche auf der Erde. Hier hat man Staat und Kirche ganz klar vermischt. Mit ihrem geistlichen Titel und der damit verbundenen Aufgabe hat auch Elisabeth, wie alle ihre Vorgänger, klar ihr biblisches Mandat überschritten. Und mit diesen beiden Bildern, also dem Vorbild von Basel und hier dem Blick nach London, haben wir bereits Grundprobleme unserer Frage nach Recht und Grenze menschlicher Autorität berührt. Und nun also einige Ausschnitte aus der Geschichte, möglichst soweit sie unser heutiges Fragen nach Recht und Grenze des Staates berühren. Wir sollten dabei nicht vergessen, dass der Begriff Staat erst seit der Neuzeit aufkam. In der italienischen Renaissance aufgekommen, breitete sich das Wort über Spanien, Estado und Frankreich, État, bekannt durch den Sonnenkönig L'État c'est moi, ich bin der Staat, aus und wurde recht spät in die deutsche Sprache aufgenommen. Ursprünglich bedeutete er Stand, Zustand, Aufwand oder Stellung. Unsere Frage, was darf, was soll der Staat, stellt sich unabhängig von den Staatsformen. Von denen hat Aristoteles einige Grundtypen unterschieden. 3, Monarchie, Aristokratie und Politie, verstanden als eine Volksherrschaft, als Selbstregierung des Volkes. Und denen entsprechen unten die Entartungen Tyrannis, Oligarchie, also Herrschaft einer bestimmten Clique, einer besitzenden Clique und Demokratie im Sinne von Ochlokratie oder Pöbelherrschaft. Das Volk Israel hat in verschiedenen Staatsformen existiert, vor allem unter der Aristokratie, Leitung durch Priester und Propheten, besonders Mose, unter Monarchie und unter Tyrannis. Darum also, wie gesagt, ist die Frage nach dem, was staatliche Autorität soll, darf und was sie nicht darf, zunächst einmal unabhängig von ihrer Form zu stellen. Klar ist aber, dass unter Berücksichtigung der göttlichen Gebote, unter denen allein eine Obrigkeit den Namen Gottesdienerin verdient, eine Präferenz für die obere Reihe gegeben. Ich komme am Ende auf diese Formen zurück. Zweitens, konstantinische Wende und Mittelalter. Die konstantinische Wende machte das Christentum zur Staatsreligion und veränderte die christliche Sicht des Staates. Hatte man die Behörden bisher vielfach als parteiisch und christenverfolgerisch erlebt, so entsteht nun ein viel positiveres Bild. Im Westen war das politische Denken noch geprägt von Augustins Spannung zwischen der Civitas Terrena, der irdischen Bürgerschaft, und der Civitas Dei, also der Bürgerschaft, die Gott aufrichtet. Die Civitas Terrena, die irdische Bürgerschaft, versucht mit Zwang angesichts der Verderbtheit der Welt den irdischen Frieden zu sichern. Im Osten jedoch bildete sich die byzantinische Reichsideologie heraus, die ein harmonisches Zusammenwirken zwischen irdischer und geistlicher Herrschaft vor Augen hat. Ein Echo erleben wir davon, wenn wir heute den Kyrill von Moskau hören, dass er die gefallenen russischen Soldaten in der Ukraine als Märtyrer bezeichnet und ihnen Sündenerlass für die Ewigkeit zusichert. Wir haben im Westen, im europäischen Mittelalter, also ein viel spannungsreicheres Verhältnis zwischen Staat und Kirche als in Osteuropa. Und gerade diese Spannungen sind die Grundlage für die späteren Säkularisierungen der Nationalstaaten und der größeren Freiheiten der Individuen in unserem Bereich. Hier im Westen überschnitten sich Staat und Kirche also gegenseitig. Der Kaiser empfing seine Würde vom Papst, der Papst seinerseits empfing kaiserlich-militärischen Schutz. Reichseinheit und Religionseinheit waren nicht voneinander zu trennen. War die Kirche mehr in Laienhand, wenn der Fürst und König die Bischofsstühle besetzte, die Investitur, die Einkleidung? Oder war der Staat mehr in Kirchenhand, wenn der Papst einen Kaiser absetzen bzw. den Gang zum Altar verweigern konnte? Und wenn die Bischöfe eigene Gerichtsbarkeit, eigene Steuern, ja Militär zur Verfügung hatten? Im Investiturstreit trat die Frage neu ans Licht. Man streitet sich bis heute darum, wer hier Sieger, wer Besiegter war. Der deutsche König Heinrich IV. Setzte den Papst ab, weil dieser die Bischofseinsetzung durch den König wieder in die päpstliche Hand zurückholen wollte. Darauf setzte der Papst den König ab, beziehungsweise exkommunizierte ihn. Ein König aber, mit dem man nicht zum Altar gehen konnte, konnte sein Amt nicht ausüben. Wenn heute katholische Bischöfe in den USA Präsident Biden den Gang zum Abendmahl zu verweigern drohen, ist das eher eine Randnotiz und hat politisch keine Auswirkungen oder fast keine. Vielleicht bei anstehenden Wahlen. Aber damals war die ganze Regierungsfähigkeit in Frage gestellt. Und so kam es zu dem berühmten Gang nach Canossa 1077. Heinrich wurde nach seinem Bußgang zwar wieder eingesetzt, aber 1080 erneut kommuniziert, worauf Heinrich einen Gegenpapst ernannte. In die Wirren hinein rief Papst Urban II. 1096 den ersten Kreuzzug ins Heilige Land aus und inszenierte sich so als Speerspitze der Verteidiger des Christentums. Von der Symbolik her musste sich der Kaiser dem Papst gegenüber demütig beugen. Doch auch der Papst musste dem Kaiser zu Willen sein. 1122 im Wormser Edikt, also vor fast exakt 900 Jahren, am 23. September 1122, gab Heinrich V., also der Nachfolger Heinrich IV., nach. Die Einheit, diese Verwobenheit von Kaisertum und Papsttum wurde aufgehoben, faktisch aufgehoben. Die Kirche wurde ein Stück selbstständiger, der Staat ein Stück weltlicher. Drittens, Reformation und Deformation. 3.1, Luther. Luther bricht mit den bischöflich-weltlichen Herrschaftsansprüchen der Kirche, besonders des Papstes. Obrigkeit wird theologisch verortet im Bereich des Usus Politicus Legis, also im politischen Gebrauch des Gesetzes, speziell im Elterngebot. Wir lesen im großen Katechismus, in dieses Gebot, also du sollst deine Eltern ehren, gehört auch weiter zu sagen von allerlei Gehorsam gegen Oberpersonen, die zu gebieten und zu regieren haben. Denn aus der Elternoberkeit fleußet und breitet sich aus alle andere, also alle andere Obrigkeit. Also dass all, die mein Herrn heißet, an der Elternstatt sind und von ihm Kraft und Macht zu regieren nehmen müssen. Die Gesellschaft, ihr hierarchischer Aufbau, leitet sich gewissermaßen von der Familie her ab. Daher sie, also die Fürsten, auch nach der Schrift alle Väter heißen, als die in ihrem Regiment das Vateramt treiben und väterlich Herz gegen den ihren, also gegen ihre Schutzbefohlenen, tragen sollen. Ja, wenn ein Fürst sich das zu Herzen nimmt, Vater zu sein, dann kann es nur gut werden. Und weiter im großen Katechismus, welches, wiewohl es in den 10 Geboten nicht ausdrücklich steht, ist es doch sonst an vielen Orten der Schrift reichlich geboten. Auch will es Gott eben in diesem Gebot mit eingebunden haben, als er Vater und Mutter nennet, denn er will nicht Buben noch Tyrannen zu diesem Amt und Regiment haben. Gibt ihm auch nicht, da rühmt die Ehre, das ist Macht und Recht zu regieren, dass sie sich anbeten lassen, sondern sie sollen denken, dass sie unter Gottes Gehorsam sind und für allen Dingen sich ihres Amts herzlich und treulich annehmen, ihre Kinder etc. nicht allein zu nähren und leiblich zu versorgen, sondern allermeist zu Gottes Lob und Ehre aufzuziehen. Darum denke nicht, dass solches zu deinem Gefallen und eigener Willkür stehe, sondern dass Gott strenge geboten und aufgelegt hat, welchem du auch wirst müssen antworten. Also die Rechenschaftspflicht später des Regenten gegenüber Gott ist klar und sie sind zuständig für gute äußere Verhältnisse, allermeist zu Gottes Lob und Ehre. Im Kontext dieser Stelle denkt Luther besonders an die Pflicht der Eltern und Herren, für eine gute christliche Erziehung zu sorgen. Der Gedanke der cura religionis, also der Religionsfürsorge der Regenten, lässt sich hier auch unterbringen, der dann im Augsburger Religionsfrieden leitend wird. Aufgabe der Obrigkeit ist es, notfalls mit Gewalt dem Bösen zu wehren und äußeren Frieden zu sichern. Die lutherischen Bekenntnisschriften äußern sich in CA, also Confessio Augustana 16 und in CA 28 zur Legitimität der staatlichen und kirchlichen Obrigkeit. Wir lesen ein paar Sätze aus der Augsburgischen Konfession, Artikel 16 von der Polizei, also von der Staatsordnung und dem weltlichen Regiment. Von der Polizei und dem weltlichen Regiment wird gelehrt, dass alle Obrigkeit in der Welt und geordnetes Regiment und Gesetze gute Ordnung sind, die von Gott geschaffen und eingesetzt sind, und dass Christen ohne Sünde dort tätig sein können, nach kaiserlichem und anderen geltenden Rechten Urteile und Recht sprechen, Übeltäter mit dem Schwert bestrafen und so weiter. Also der Rückzug der Christen aus der Welt, weil es schmutzige Geschäfte sind, wird hier abgelehnt. Man kann durchaus hier mitmachen und in dem Teil hier, hiermit werden die verdammt die Lehren, dass das oben angezeigt unchristlich sei, ist ganz klar, dass dieser Rückzug auch nicht zu besseren Werken führen würde als die christliche Mitwirkung. Und dann unten, deswegen sind die Christen schuldig, der Obrigkeit untertan und gehorsam zu leben, gehorsam zu sein in allem, was ohne Sünde geschehen kann. Wenn aber der Obrigkeitgebot ohne Sünde nicht befolgt werden kann, soll man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man merkt deutlich, dass der Begriff vom Staat, auch wenn er noch nicht so genannt wird, ganz an der Frage der Legitimität von Regierung und Regierten ausgerichtet ist. Noch nicht an der Frage von Effizienz der Verwaltung, Effizienz und Effektivität, wie später in der Aufklärung. Nach 1945 hat man sich offenbar wieder an die Lehre der CA erinnert. Ein Echo davon ist Artikel 20 des Grundgesetzes. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Der Augsburger Religionsfriede beließ es bei der Cura Religionis, also der Religionsfürsorge des Landesfürsten, unter dem Stichwort wessen Region, wessen Gebiet, dessen Religion, und schuf den konfessionellen Landesstaat. Der Herrscher war aber der Custodia utriusque tabulae verpflichtet, also der Bewahrung beider Tafeln des Gesetzes. Was genau meine Interpretation vom Dienstwesen oder der Dienstbarkeit der Obrigkeit gegenüber dem Dekalog entspricht, nach Römer 13. Wir haben zwar einen konfessionellen Landesstaat bekommen, wovon unsere Bundesländer ja immer noch geprägt sind, aber das Gesamtreich musste sich nun konfessionell neutral verhalten, was eine Säkularisierung des Staatsgedankens später erleichterte. 3.2. Calvin. Calvin unterscheidet zunächst scharf die äußere bürgerliche von der geistlichen Gerechtigkeit. Allerdings ist die im Evangelium verheißene Freiheit eine Freiheit unter Christus und nicht gänzlich ohne König und Obrigkeit. Wir haben im vorigen Referat ja aus dem 1. Petrusbrief gehört, das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Also als Knechte Gottes der Obrigkeit untertan. Calvin sagt, dass die Wohltaten Christi nicht in den Elementen dieser Welt zu suchen sind. Das wäre ein jüdischer Wahn. Aber daraus folgt keineswegs, dass wir die ganze Gestaltung des bürgerlichen Lebens für etwas Beflecktes halten, das einen Christenmenschen nichts anginge. Haben wir gerade aus der CA und aus dem Mund von Bode Steeb gehört. So sehr das weltliche Regiment vom Geistlichen geschieden ist, so klar ist auch, Zitat, dass die beiden in keiner Hinsicht zueinander im Widerspruch stehen. Man höre und staune. Also kirchliches und weltliches Regiment, die beiden stehen, sagt Calvin, in keiner Hinsicht im Widerspruch. Natürlich hat Calvin die spannungsvolle Geschichte beider gekannt. Wohl besser noch als wir. Doch es gelingt Calvin im Folgenden meines Erachtens sogar besser als vielen lutherischen Theologen, die Hinordnung der Obrigkeit auf das göttliche Gesetz und damit gerade ihre Eingrenzung plausibel zu machen. Die Gefahr der staatlich gelenkten Zivilreligion wird gerade durch die Hinordnung der Obrigkeit auf die Gebote beider Tafeln gebannt bzw. zu bannen versucht. Hören wir einmal hin, was er in der Institutio schreibt, ohne gleich mit dem Finger auf das spätere Todesurteil gegen Michael Servet zu deuten. Zitat: Das bürgerliche Regiment aber hat die Aufgabe, solange wir unter den Menschen leben, die äußere Verehrung Gottes zu fördern und zu schützen, die gesunde Lehre der Frömmigkeit und den guten Stand der Kirche zu verteidigen, unser Leben auf die Gemeinschaft der Menschen hin zu gestalten, unsere Sitten zur bürgerlichen Gerechtigkeit heranzubilden, uns miteinander zusammenzubringen und den gemeinen Frieden wie die öffentliche Ruhe zu erhalten. Und das alles ist nötig, weil es Gott gefallen hat, unser irdisches Leben durch Glauben und Geist eben nicht auszulöschen oder ohne Umwege direkt in den Himmel zu bringen, sondern in eine Pilgerschaft zu überführen, bei der wir eben auch die äußere Leitung noch brauchen. Calvin fällt sich dann ein wenig ins Wort und sagt, man könnte das als Widerspruch empfinden, dass die Obrigkeit auch für die Religion besorgt sein soll. Denn die Religion, der Glaube, steht ja außerhalb der menschlichen Urteilskraft und die Obrigkeit ist doch für die irdischen Dinge zuständig. Also die Dinge, die von unserer unerleuchteten Urteilskraft bestimmt werden können, gelenkt werden können. Und er sagt dann, es ist deshalb kein Widerspruch, weil eben das Gesetz Gottes, lutherisch gesprochen der Usus Civilis Legis, zur Geltung kommt. Dazu hier das zweite Zitat. Denn ich überlasse es den Menschen hier, ebenso wenig wie zuvor, über Religion und Verehrung Gottes nach ihrem eigenen Ermessen Gesetze zu erlassen, wenn ich die bürgerliche Ordnung gutheiße, die darauf dringt, dass die wahre Religion, die in Gottes Gesetz beschlossen liegt, nicht ungestraft öffentlich und mit öffentlichen Frevel geschändet und geschmäht wird. Wenn Obrigkeit so eingefasst, so bestimmt und eingehegt wird, wird verständlich, warum Calvin auch die höchsten Titel der Bibel für Obrigkeit anführen kann. Aus Psalm 82, da werden die Richter einmal Götter genannt. Auch die Einsetzung von Richtern durch König Josaphat, der ihnen auftrug, strikt Gottes, nicht eigene Rechtsprechung zu üben, gehört nach Calvin hierher. Zitat aus 2. Chronik 19, das Gericht gehört nicht Menschen, sondern Gott. So gibt es Josaphat den neu eingesetzten Richtern mit. Übrigens, Basler Rathaus haben wir am Anfang gesehen, das war das Bild von außen zu sehen. Wenn man reingeht, ist gleich links ein übergroßes Bild dieser Szene mit Josaphat zu sehen, der die Richter einsetzt und ihnen mitgibt, ihr verhandelt Gottes Gericht, nicht euer eigenes. Das Wirken der Obrigkeit, ob von Christen oder Nichtchristen ausgeübt, erfährt so in der reformierten Theologie eine ebenso große Hochschätzung wie in der lutherischen. Nur wird betont, dass die Obrigkeit nicht nur für die sozialen Gebote, sondern auch für die theologischen Gebote besorgt sein soll. Es wäre eine Torheit, sagt Calvin. Gott setze doch nicht Obere ein, um irdische Streitigkeiten zu schlichten und lasse dabei aus, was doch von weit ernsterer Bedeutung ist. Er erinnert an Psalm 2. Dort heißt es nicht, dass die Könige auf Erden ihre Macht abgeben und ein amtloses Leben führen sollen, sondern dass sie alle die Füße des Sohnes Gottes küssen sollen. Die Könige, die für die Erneuerung des kultischen Lebens im alten Israel besorgt waren, wurden analog gelobt, die anderen getadelt. Hierher passt natürlich auch das Königsgesetz des 5. Buches Mose, wir haben es gelesen, und Calvin kann dieses Königsgesetz organisch in seine Staatslehre einfügen. Und ich habe den Eindruck, es ist ihm organischer gelungen als Luther in seinen Schriften. Calvin hat meinen Eindruck, der sich in den letzten Jahren verfestigt, nochmals bestätigt, nämlich, dass die gegenwärtige theologische Krise, besonders seit Schleiermacher um 1800, aber jetzt immer mehr verschärft, vor allem in der Wahrnehmung der Bedeutung des Gesetzes Gottes besteht. Wir nehmen das Gesetz Gottes eben nicht mehr als Befreiung aus der Knechtschaft wahr, sondern als eine andere Knechtschaft. Wir wollen uns selber von jeder Knechtschaft befreien, aber werden doch der Menschen Knechte. Nur mit dem Gesetz Gottes, nur mit dem Dekalog, werden wir recht frei. Die Sinai-Offenbarung ist das Dokument der Befreiung des Gottesvolkes. Wir haben zu wenig Gesetz gepredigt und sind damit wieder zurück nach Ägypten gelangt, in die Hände des starken und darin gottlosen Staates. Im Namen der Freiheit hat sich die liberale Theologie vom Gesetz Gottes losgemacht und ist so erst recht unfrei geworden. Werdet nicht der Menschen Knechte. Der Antinomismus, den wir mit der liberalen Muttermilch eingesogen haben, steckt uns tief in den Knochen und schneidet uns von den reformatorischen Wurzeln ab. Von der reformierten wie von der lutherischen Reformation. Und es kommt nun zu allen möglichen Deformationen. Ich nenne die Extreme, einerseits die völlige Gleichgültigkeit gegenüber der Verderbtheit der Welt, also zur Beziehungslosigkeit der beiden Reiche, Beispiel Gleichgültigkeit gegenüber den weltlichen Gesetzen, zur Abtreibung oder zur Homosexualität, oder das andere Extrem zur illusorischen Forderung nach einer durchgreifenden moralischen Erneuerung der Welt mit oder ohne geistliche Erleuchtung. Viertens, auf dem Weg zum starken Staat in der Neuzeit. Beispiele aus Theorie und Praxis. Wenn ich sage, hier auf dem Weg zum starken Staat, dann möchte ich nicht in Vergessenheit geraten lassen, dass wir gerade durch die Entwicklungen ab dem 18. Jahrhundert einen Schub an neuen Freiheiten für das Individuum erlebt haben. Gerade in den Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts und dann im 20. Jahrhundert durch die Demokratie in der Weimarer Republik haben wir ein Maß an individueller Freiheit gewonnen, das es in der Geschichte wahrscheinlich vorher nicht gegeben hat. Auf dem Weg zum starken Staat hingegen haben sich bereits früh einige Denker hervorgetan, die trotz dieser äußeren Entwicklung angebahnt haben, dass der Staat oder dass die Obrigkeit einen doch wieder stärkeren Zugriff sich erlaubt. Ich nenne zunächst Thomas Hobbes, Leviathan 1651. Im 17. Jahrhundert wurde England durch einen langwierigen Bürgerkrieg erschüttert. Der Mathematiker und Philosoph Hobbes reagierte auf diese Zustände mit seiner Schrift Leviathan. Darin schilderte er seine neue Staatstheorie, die den Monarchen zum alleinigen und absoluten Souverän der Staatsgewalt erhob. Er schreibt zunächst, dass die Menschen die Freiheit und Herrschaft über andere lieben, eine gewisse Selbstbeschränkung einführen, mit dem Ziel und Absicht, für ihre eigene Erhaltung zu sorgen. Und dazu braucht es auch die Schwertgewalt, um notfalls Verträge durchzusetzen. Und dann hier und das Zitat auf der Folie: Der alleinige Weg zur Errichtung einer solchen allgemeinen Gewalt, die in der Lage ist, die Menschen vor dem Angriff Fremder und solchen Übergriffen zu schützen und ihnen dadurch eine solche Sicherheit zu verschaffen, dass sie sich durch eigenen Fleiß und von den Früchten der Erde ernähren und zufrieden leben können, liegt in der Übertragung ihrer gesamten Macht und Stärke auf einen Menschen oder eine Versammlung von Menschen, die ihre Einzelwillen durch Stimmenmehrheit auf einen Willen reduzieren können. Also Monarchie oder Aristokratie. Das heißt, so viel wie einen Menschen oder eine Versammlung von Menschen bestimmen, die deren Personen verkörpern sollen, und bedeutet, dass jedermann alles als eigen anerkennt, was derjenige, der auf diese Weise seine Person verkörpert, in Dingen des allgemeinen Friedens und der allgemeinen Sicherheit tun oder veranlassen wird. Ja, also diese Delegation von Macht auf diese Gruppe oder einen Einzelnen. Und dann weiter: Ist dies geschehen, so nennt man diese zu einer Person vereinigte Menge, also wenn es eine Gruppe ist, Staat. Dies ist die Erzeugung jenes großen Leviathan, oder besser, um es eher erbietiger auszudrücken, jenes sterblichen Gottes, dem wir unter dem unsterblichen Gott unseren Frieden und Schutz verdanken. Wer diese Person verkörpert, wird souverän genannt und besitzt, wie man sagt, höchste Gewalt, und jeder andere daneben ist sein Untertan. Es ist schon interessant, dass hier eine Obrigkeit im Mund des aufgeklärten Rationalisten wieder auf Gottes Ebene erhoben wird. Allerdings auch etwas despektierlich oder auch mit dem Unterton der Kritik als Leviathan, als Verkörperung auch des Teufels. Man weiß nicht genau. Jean-Jacques Rousseau, 4.2, 1762, in seinem Gesellschaftsvertrag oder Du Contrat Social. In meinem Buch Kein König außer dem Kaiser habe ich einiges darüber geschrieben. Ich nenne nur ganz kurz einen entscheidenden Punkt. Hier ging es jetzt um diese Cura Religionis, die Religionsfürsorge des Staatsoberhauptes. Was muss man tun, um eine möglichst gute soziale Kohärenz und guten Zusammenhang, den sozialen Kitt in der Gesellschaft herzustellen oder zu erzeugen? Antwort von Rousseau: Das Staatsoberhaupt muss die nötigen Dogmen formulieren, die für alle verbindlich zu glauben sind. Und diese Dogmen müssen möglichst einfach sein, sie müssen klare et distinkte formuliert sein, sie müssen einfach auch fürs allgemeine Volk sein, und sie sind praktisch nur eine Schrumpfform von Religion. Es muss ein oberstes Wesen geben, es muss ein jüngstes Gericht geben, man soll an die Unsterblichkeit der Seele glauben, weil sonst hatte die Rede vom Gericht ja keinen Sinn. Und wer diese Dogmen nicht akzeptiert, der muss entweder des Landes verwiesen oder getötet werden. So die Auffassung dieses Aufklärers in seinem Gesellschaftsvertrag. Was eigentlich liberal und als Befreiung von der Herrschaft der Kirche daherkam, ist tatsächlich sehr autoritär. Und der Glaube des Einzelnen wird hier in einer ganz neuen Weise an die Institution des Staates gebunden, wie sie vorher nie gebunden gewesen ist. Einen Abglanz davon merken wir, wenn gewisse Kirchenführer, ich nenne den schweizerischen Kirchenpräsidenten, der vor 2 Jahren in einem Interview im Tagesanzeiger gesagt hat, der Staat bzw. die Gesellschaft definiert, was Ehe ist, und das ist dann für uns verbindlich, wenn wir solche Eheleute, auch wenn es 2 Männer, 2 Frauen oder noch mehr sind, dann zu segnen haben. Hier ist ganz deutlich dieser Vorgang beschritten. Okay, Staat und Gesellschaft haben definiert, was die Ethik ist, und die Kirche übernimmt es und legt ihren Segen darauf. Hier ist der Staat tatsächlich sehr stark geworden. Also die gesellschaftliche Entwicklung, die sich materialisiert in bestimmten Gesetzen, wie wir das eben erlebt haben, gerade an diesem Beispiel. Und jetzt springen wir in die Gegenwart. Auf dem Weg zum starken Staat, Gender Mainstreaming und Wirtschaftspolitik heute. Auch hier habe ich ausführlicher in meinem Buch darüber gehandelt. Inzwischen werden massenhaft Meinungen und Personen gecancelt, die bei den modernen Sprachspielen nicht mitziehen. Nietzsche hat schon einmal gesagt, wer die Sprache regulieren kann, dem gehört die ganze Macht. Ulrike Ackermann hat in einem Buch, das vor wenigen Monaten erschienen ist, dargestellt, was an den Universitäten geschieht, wie die Politisierung der Wissenschaft unsere Freiheit einschränkt. Also hier geht es nicht um Corona oder bestimmte einzelne Maßnahmen, sondern vor allem um diese Ansichten von Diversity, Equality, Inclusion, also Diversität, Gleichheit und Inklusivität, die praktisch die heutige Zivilreligion ausmachen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, so hofft man, zu sichern. Die Lage, besonders an den Akademien, ist dazu wirklich erschreckend. Für Dozenten und Studenten gleichermaßen. Also die Intention ist stets die Sicherung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, was auch immer die konkreten Formulierungen für diese Zivilreligion darstellen. Das ist die Intention. Aber die faktische Folge ist stets die Vertiefung der Spaltung und der Konformitätsdruck. Ich denke, die Beispiele, die sich in den letzten Jahren da vollziehen, sind Ihnen bekannt. Zum Beispiel, dass der finnischen Abgeordneten Räsänen eine Gefängnisstrafe droht, weil sie einen Bibelvers auf ihrem persönlichen Twitter-Account veröffentlicht hat. Dass jemand vor Gericht gezerrt wird, weil er Misgendering begangen hat, also jemand, der als Frau angeredet werden möchte, aber ein Mann ist, dass man ihn falsch angeredet hat. Dass der Olaf Latzel immer noch in der Prozessschleife hängt, wegen seines Eheseminars, wo er sich gegen die Verbrecher vom Christopher Street Day gewandt hatte. Sie sind Opfer einer Gesellschaft, die es den Christen gerne verbietet, ihre Meinung zu äußern, wenn sie dem ideologischen Mainstream von LGBT etc. widerspricht. Zur Ehre der Aufklärung darf ich an dieser Stelle einmal an den Immanuel Kant erinnern. Die Aufklärung hat für uns wegen der liberalen Theologie vielleicht nicht so einen guten Klang. Aber der Immanuel Kant hatte noch in seiner berühmten Schrift Was ist Aufklärung? 1784 formuliert: Zur Aufklärung wird nichts erfordert als Freiheit. Und zwar die unschädlichste unter allen, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die, von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Nun höre ich von allen Seiten, resoniert nicht. Der Offizier sagt, resoniert nicht, also diskutiert nicht viel herum, sondern exerziert. Der Finanzrat resoniert nicht, sondern bezahlt. Der Geistliche resoniert nicht, sondern glaubt. Hier ist überall Einschränkung der Freiheit. Welche Einschränkung aber ist der Aufklärung hinderlich? Welche nicht, sondern ihr förderlich? Ich antworte, der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muss jederzeit frei sein. Und der allein kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen. Wenn man also heute immer mehr Meinungen oder auch Personen cancelt, von Twitter, von Facebook, von YouTube etc. ausschließt, ihnen die Stellen kündigt. Beispiel Michael Martin haben wir gehört. Was folgt dann daraus für die Aufklärung? Ich fürchte, sie kommt an ihr Ende. Fünftens, christlicher Widerstand. Beispiele aus Theorie und Praxis. Wir haben es heute mit Behörden zu tun, in denen sich kaum jemand mehr findet, der eine immerhin geringe Kenntnis der christlichen Geschichte unseres Landes mitbringt. Von daher werden unverständliche Urteile gegen christliche Iraner, deren Asylbegehren abgelehnt wird, die Prozesse gegen Olaf Latzel wegen angeblicher Volksverhetzung oder diese finnische Ministerin und so weiter, verständlich, aber nicht entschuldigt. Gleiches gilt für die Corona-Maßnahmen, den Lockdown mit Versammlungsverboten. Allein in Niedersachsen wurden von März bis Mai 2020 Gottesdienste untersagt. Dazu teilweise gab es polizeilich gewaltsame Auflösung von Gottesdiensten in einigen Freikirchen und so weiter. Mit den Corona-Maßnahmen ist eine neue Eskalationsstufe erreicht worden. Jetzt geht es nicht mehr nur um die Inhalte der Verkündigung, in die eingegriffen wurde, sondern um das blanke Versammeln, den einfachen Gottesdienst der Gemeinden. Wir haben also in kurzem zeitlichen Abstand nicht nur behördliche Angriffe auf die Freiheit der christlichen Verkündigung, sondern auch auf ihre schlichte, vom Grundgesetz her formell eigentlich garantierte Versammlungsfreiheit erlebt. Man braucht nicht bis China gehen, um Vergleichbares zu finden. Auch die europäische Geschichte bietet viel Anschauungsmaterial. Nur wenige Beispiele sind hier möglich. 5.1. Die englischen Dissenters im 17. Jahrhundert. Ich habe schon erwähnt, dass das englische Parlament 1531 den König zum Oberhaupt der Kirche erklärt hat. Die Puritaner jedoch hielten daran fest, dass nur Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist. Als König James I. zu Beginn des 17. Jahrhunderts das sogenannte Book of Common Prayer als Grundlage der kirchlichen Liturgie festlegen wollte, wehrten sie sich. Tausende flohen aus England in die spätere USA, die Pilgrim Fathers, und legten so die Basis für eine Verfassung, in der Religions-, Glaubens-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit die höchsten Güter waren. Die 1776 bis 91 entstehende Bill of Rights bildete so 2020 bis 22 die Basis dafür, dass etwa die Gemeinde von John MacArthur in Kalifornien den Rechtsstreit mit den kalifornischen Behörden um die Versammlungsfreiheit selbst zu Corona-Zeiten völlig gewann. Nach einer Verschnaufpause flammte der Streit um den Gottesdienst seit Charles II. Wieder auf. Also wir sind wieder im 17. Jahrhundert. Charles II. Bestand erneut auf dem Book of Common Prayer als Liturgiebuch jeder Kirchengemeinde in England. 1662 beschloss das Parlament die sogenannte Uniformitätsakte. Das war die vierte und letzte ihrer Art. 2500 puritanische Pastoren weigerten sich, das Book of Common Prayer in ihrem Gottesdienst einzuführen. Sie wurden als Nonkonformisten bekannt. Alle verloren ihre Lizenzen und ihre Kanzeln. Wer ohne Lizenz weiterhin Gottesdienst abhielt, wurde verfolgt. John Bunyan etwa, bekannt durch sein Buch Die Pilgerreise, wurde für 12 Jahre ins Gefängnis geworfen. Die Barmer Theologische Erklärung von 1934. Verzeihen Sie mir die Sprünge. Im Artikel 5 lesen wir unter dem Vorspruch 1. Petrus 2,17, fürchtet Gott, ehrt den König. Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens, unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Zum Beispiel ist damit das Führerprinzip abgelehnt. Die Kirche kann in ihrer sozialen Struktur nicht die weltliche Struktur zum Beispiel durch ein Führerprinzip abbilden. Ich würde sagen, sie muss auch nicht eine parlamentarische Struktur abbilden. Sie ist einfach frei dem Staat gegenüber. Das müssen die Gemeinden selbst entscheiden, welche Struktur für sie angemessen ist. Hier ist in dem dritten Absatz ganz klar die Begrenzung des Staates genannt. Er hat einen besonderen Auftrag und er soll diesen Auftrag nicht überschreiten, nämlich für Recht und Frieden zu sorgen. Konkret wurden diese Dinge im Dritten Reich ja an verschiedenen Stellen. Gerade wenn wir nach dem Gottesdienst fragen, ergab sich da in den späteren Jahren dann ein Konflikt um die Fürbitte für die inhaftierten Pfarrer. Also die Pfarrer der bekennenden Kirche wurden in immer größere Zahl ins Gefängnis gesteckt und die Verbliebenen nahmen dann deren Namen auf Fürbittlisten, die jeweils im Gottesdienst zur Fürbitte verlesen wurden. Und da war der Streit, ob man das tun darf, weil dann jedes Mal eine implizite Kritik am Staat und seiner Verfolgung der bekennenden Kirchen mit verbunden war. Und schließlich die Frankfurter Erklärung, die vor wenigen Monaten herausgegeben wurde. Die Frankfurter Erklärung christlicher und bürgerlicher Freiheiten. Sie finden diese Erklärung unter frankfurtdeclaration.com. Frankfurt deutsch geschrieben, Declaration englisch geschrieben.com. Das hier ist jetzt ein Bild aus der englischen Fassung. Diese Frankfurter Erklärung ist entstanden als Reaktion auf das ganze Gefühl, dass wir in Richtung eines starken Staates unterwegs sind. Diese Erklärung wurde im Rahmen einer Konferenz des Arbeitskreises christlicher Corona-Hilfe Ende August vorgestellt und wird seither weltweit verbreitet, bisher von über 5000 Personen unterzeichnet. Ziel der Erklärung ist es, dem sich so wörtlich abzeichnenden Totalitarismus des Staates über alle Bereiche der Gesellschaft einschließlich der Kirche und der Besorgnis über die Missachtung gottgegebener und verfassungsmäßig garantierter Rechte während der Corona-Krise die zeitlosen Wahrheiten des Wortes Gottes entgegenzustellen. Sie soll Orientierung und Stärkung für ein treues Zeugnis für Jesus Christus in unserer Zeit geben. Diese Erklärung beginnt mit dem Grundsatz, dass Gott souveräner Gesetzgeber und Richter ist. Denken wir an den Beginn der 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhause geführt habe. Die Erklärung hält fest, dass Gott eine unveränderliche Moral offenbart hat und für alle Menschen und zu allen Zeiten definiert hat, was gut und böse ist. Deshalb, Zitat, sprechen wir jeder weltlichen Autorität ab, das Recht ab, zu definieren, was Moral ist, und von ihren Bürgern bedingungslosen Gehorsam zu verlangen, wenn dies im Widerspruch zu seinem, zu Gottes Gesetz steht. Die Verfasser befürworten eine Wissenschaft, die mittels wissenschaftlicher Methoden und Debatten die Wahrheit zu entdecken strebt, die Gott in die natürliche Welt hineingelegt hat. Betont werden aber auch die Grenzen der Wissenschaft und die Tatsache, dass der in Sünde gefallene Mensch dazu neigt, die Wahrheit zu verzerren, zu verfälschen und zu unterdrücken. Römer 1. Abgelehnt werde deshalb die Vorstellung, dass menschliche Regierungen moralisch und ideologisch neutral seien und immer wüssten oder erstrebten, was gut für ihre Bürger ist. Ebenso jede Art von Täuschung, Angst, Macherei oder Propaganda durch Staat und Massenmedien, sowie die Behauptung eines sogenannten wissenschaftlichen Konsenses, der die Einwände Andersdenkender ignoriert oder unterdrückt. Wir merken, dass wir im konservativen Bereich jetzt eine Stelle einnehmen, die in den 60er und 70er Jahren von den sogenannten 68ern eingenommen worden ist, nämlich der Kampf um die Freiheit. Ja? Der Kampf um die nicht nur christliche, sondern auch indirekt die bürgerliche Freiheit. Nicht, weil wir uns irgendwie groß selbst verwirklichen wollen, sondern unser Anliegen sollte sein, die Freiheit, die das Grundgesetz uns einmal gegeben hat, möglichst lange auch zu erhalten. Und dafür kämpft auch diese Frankfurter Erklärung. Die ist international entstanden, aber vor allem im deutschen Sprachraum bisher rezipiert worden. Und ich darf sie Ihnen herzlich empfehlen, auf 4 Seiten die geistlichen Grundsätze für Recht und Grenze staatlicher Autorität kennenzulernen. Ergebnisse. Erstens, die Neuprägung des Staatsbegriffs in der Neuzeit. Der Staatsbegriff ist nun nicht mehr orientiert an Legitimität einer Herrschaft, sondern an ihre Effektivität. Die neue Definition lautet, Staat ist organisierte Entscheidungs- und Wirkeinheit. Seine Gegebenheit als Institution von oben spielt keine Rolle mehr. Die Singularisierung des Staatsbegriffs, der Staat, hat die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts mit angebahnt. Vielleicht Vorspiele des endzeitlichen Staats nach Offenbarung 13. Zweitens, die aristotelischen Grundformen von Staaten, die wir am Anfang gesehen haben, sind nach wie vor geeignet, sich über Vorzüge und Nachteile einzelner Staatsformen zu verständigen. Wir haben hier diese 3 mal etwas anders angeordnet. Oben die Demokratie im grauen Bereich, links die Seite der direkten Demokratie und rechts die Seite der Parteiendiktatur. In der Mitte könnte man vielleicht die parlamentarische Demokratie oder die repräsentative Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, ansiedeln. Und man könnte fragen, sind wir nach dem schwarzen Pfeil oben in der Demokratie unterwegs zu einer Art Aristokratie, also zur Übernahme der Macht durch wenige? Und die wird in ihren Verfallsformen wiederum Ochlokratie, also Pöbelherrschaft, und Kleptokratie unterschieden. Kleptokratie, da würde ich zum Beispiel den Kommunismus oder den Sozialismus einzeichnen. Links unten die Monarchie, einmal auch in ihrer eher positiven Form die konstitutionelle Monarchie. Das ist unten die Linie auf 6 Uhr. Und dann, wenn wir hochgehen, so bis zur Linie auf 10 Uhr, die Tyrannis. Die Tyrannei, die in einer Revolution wieder übergehen könnte in eine Demokratie. Ja, Calvin hatte als zu bevorzugende Staatsform eine Mischung aus Aristokratie und Demokratie empfohlen. Und er hat zugleich anerkannt, dass Gott in verschiedenen Weltgegenden verschiedene bürgerliche Ordnungen eingerichtet hat. Ich denke, Aufgabe des Christen ist nicht, eine ganz bestimmte Staatsform herzustellen oder eine Revolution anzuzetteln, sondern den bestehenden Staat zu befragen, ob er seine originären Aufgaben recht wahrnimmt. Und was sind die Kriterien dazu, an dem jedwede Staatsform zu messen ist, an dem die rechtmäßige Autorität zu füllen und zu begrenzen ist? Im aufgeklärten Rationalismus, wozu wir Thomas Hobbes zählen können, wird der Staat, Singular, zu einer Art politischer Maschine. Und der Mechaniker, und man beurteilt sie nach ihrer Mechanik, ob das reibungslose Funktionieren aufrecht erhalten werden kann. Dann freilich ist alles möglich, bis hin zum KZ und zum Gulag. Anderes ergibt sich durch eine Besinnung auf biblischer Grundlage. Und ich versuche hier erstmals ein theologisches und ein soziales Kriterium, eine Staatsform zu beurteilen. A, das theologische Kriterium anhand des göttlichen Gesetzes. Im Hosea-Buch heißt es abschließend, wer ist weise, dass er dies versteht und klug, dass er dies einsieht? Die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen an ihnen zu Fall. Mit anderen Worten, das theologische Kriterium ist die Anerkennung des göttlichen Gesetzgebers. So beginnt die Schweizer Bundesverfassung: Im Namen Gottes des Allmächtigen. Oder das Grundgesetz hat eben der Präambel: In Verantwortung vor Gott. Hier anerkennt Legislative und Exekutive, dass es noch eine höhere Instanz gibt. Nun werden Sie vielleicht sagen, das sei ja unrealistisch und unerfüllbar, dass die Regierung sich dazu versteht, und wir erleben es an den Auseinandersetzungen um diese Kuppel am Berliner Schloss, dass es anscheinend tatsächlich immerhin derzeit nicht möglich ist. Wir erleben, dass die gegenwärtige Regierung kein natürliches Recht wie das Erziehungs- und Bildungsrecht der Eltern, die Komplementarität von Vater und Mutter, die Geschlechtlichkeit des Menschen als Gegebenheit akzeptiert. Alles wird als kulturell bedingt und veränderbar dekonstruiert. Und doch war genau das theologische Kriterium das Entscheidende, an dem alle Könige, etwa der Königebücher, gemessen wurden. Nur ein Königreich erfüllt wahrhaftig dieses theologische Kriterium, nämlich das Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Und dieser Abstand der irdischen Reiche vom ewigen Reich sollte unsere Vorfreude auf das Kommen des Herrn nur vergrößern, meines Erachtens. Neben diesem theologischen Kriterium noch ein soziales Kriterium. Ist die Regierung in der Lage, sich weise selbst zu beschränken in Bezug auf Leib, Eigentum, Familie, Verträge und Glaube der Regierten? Vergleiche das Königsgesetz mit dieser unglaublichen Einschränkung des Königs. Maßstäblich für diese Selbstbeschränkung sind wiederum die individuellen und korporativen Freiheiten sowie eine sinnvolle Gewaltenteilung, wie sie im Alten Testament angebahnt und in einer langen, teils leidvollen Geschichte neu entdeckt wurde. Und ich denke, am besten verwirklicht durch die amerikanische Verfassung. Die Gewaltenteilung und gegenseitige Kontrolle verschiedener Mächtiger kam geschichtlich erst spät zur Blüte. Besonders, wie gesagt, die amerikanische Verfassung und ihre ersten 10 Zusätze, die Bill of Rights. Es war eine besondere Sternstunde, auch wenn sie derzeit wieder am Verwelken ist. Ja, das ist das soziale Kriterium. Die kooperativen Freiheiten, die individuellen Freiheiten und eine sinnvolle Gewaltenteilung. Viertens, zur Gewaltteilung im Näheren. Ich denke, dass nur eine breitere biblisch-historische Kenntnis und Besinnung helfen wird, der Gewaltenteilung wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. Derzeit sieht es nicht danach aus. Es gibt mächtige Gegenspieler. Die historische Bildung wird absichtlich immer mehr heruntergefahren. Zugleich werden immer mehr Souveränitätsrechte an zwischenstaatliche Instanzen delegiert, wodurch es für den Einzelnen immer schwerer wird, Rechte einzuklagen. Ulrich Vosgerau, ein habilitierter Jurist, schreibt: Die Grundrechte stehen heute plötzlich unter umfassenden Vorbehalten und dürfen einer planerischen Gesamtabwehr von Menschheitsgefahren nicht mehr entgegenstehen. Nicht der Staat muss die Gefahr beweisen, sondern der Bürger, der seine Grundrechte ausüben will, seine Ungefährlichkeit, und zwar zu Bedingungen, die allein der Staat festsetzt. Selbst das Bundesverfassungsgericht, das dazu da ist, die Verfassung, die Grundrechte gegen die Übergriffe aus anderen Gewalten zu verteidigen, steht nicht mehr auf Seiten des einzelnen Bürgers, sondern allenfalls auf Seiten eines Kollektivs, das immer mehr ausgeweitet wird hin zur Weltbevölkerung. Man kann gegen die Corona-Maßnahmen seine Versammlungsfreiheit nicht mehr einklagen, obwohl diese von einer verfassungsrechtlich nicht vorgesehenen Vereinheitlichung von Bund und Ländern beschlossen wurde. So wurde aus dem Plural von Römer 13,1 die Obrigkeiten, der Singular, Staat. Aber Deutschland kann von Menschen aus Fernost für seine CO2-Emissionen verklagt werden. Wer die Maßnahmen für fraglich erklärt, muss damit rechnen, wegen Delegitimierung des Staates belangt zu werden. Also man unterscheidet nicht mehr Kritik an einzelnen Maßnahmen des Staates vom christlichen Ja zur Institution des Staates an sich. Wir haben hier einen neuen, diffusen Phänomenbereich oder diffusen Tatbestandsbereich im Verfassungsschutzbericht seit 2021. Delegitimierung des Staates. Ich frage mich, wer von den Maßnahmenkritikern im Ernst die Demokratie in Frage gestellt hat. Es muss doch im Gegenteil erlaubt sein, zu fragen, ob Entscheidungsprozesse wirklich demokratisch abgelaufen sind und nach dem Prinzip der Gewaltenteilung abgelaufen sind. Halten wir dieser Entwicklung abschließend noch einmal Calvin und dann ein Bibelwort entgegen. Calvin, ja, die Obrigkeiten, also er hat im Plural benutzt, müssen mit höchster Anstrengung danach streben, dass sie es nicht zulassen, dass die Freiheit, zu deren Beschützern sie eingesetzt sind, in irgendeinem Stück gemindert, geschweige denn verletzt wird, wenn sie dabei zu nachlässig sind oder zu wenig Sorgfalt walten lassen, dann sind sie treulos in ihrem Amte und Verräter an ihrem Vaterlande. Und ich schließe mit Psalm 146. Verlasset euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon. Und er muss wieder zu Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Das wäre auch für die Gegenwart ein gutes Maß, Recht und Grenze staatlicher Autorität wieder zu gewinnen. Danke.